herzlich willkommen bei Ivalon Moments. Ich bin Yvonne de Vies, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich unterstütze Frauen, die sich in ihren Beziehungen selbst verloren haben und endlich aufhören wollen, für Liebe, Harmonie oder Sicherheit ihre Wahrheit zu verleugnen. Und mit meiner Methode begleite ich sie in 90 Tagen aus emotionaler Abhängigkeit, aus Schuld und Selbstaufgabe hin zu einer gefährlich freien Frau, die ohne Angst vor Trennung ihre eigenen Entscheidungen trifft. Ihr habt mir letzte Woche eure Fragen gestellt, nachdem ich dazu in meiner Story auf Instagram aufgerufen habe. Und es sind 20 Fragen zusammengekommen. Und das sind Fragen, die Themen wie Beziehung und Partnerschaft betreffen, Mutterschaft. Es geht um Trennung und die Konsequenzen daraus. Es geht um Selbstwertthemen. Es geht um Schuld, ja, und Familiensysteme und so weiter. Also, wenn dich eine Frage nicht interessiert, du kannst einfach skippen, kannst weitergehen oder schaust einfach mal im Inhaltsverzeichnis nach, was interessiert dich besonders und springst direkt zu der Frage. Ich beantworte sie jetzt einfach querbeet und lass uns starten. Die erste Frage: Warum kann ich mich nicht einfach trennen und zu mir stehen? Also, sich einfach trennen. Einfach trennt sich niemand, es sei denn, du bist ein Psychopath und absolut gefühlskalt. Oder seit Jahren schon so drüber, dass du einfach nichts mehr fühlen kannst. Aber einfach ist eine Trennung meines Erachtens nie. Ich begleite auch ein paar Frauen durch ihre Trennung. Und was ich beobachtet habe, ist ganz spannend. Nämlich immer, wenn sie zu mir kamen, und das war fast bei fast allen Frauen gemeinsam, sie kamen zu mir, weil sie sagten, ich brauche mehr Klarheit oder sie müssten eine Entscheidung treffen. Dabei haben sie sie schon längst getroffen. Und sie dachten dann immer, was ihnen fehlt, ist vielleicht Mut, ja, oder die Fähigkeit, das jetzt endlich mal durchzuziehen. Und was sie im Vorfeld gemacht haben, sie haben sich jede Menge Ratgeber und Bücher gekauft und haben Pro- und Kontralisten gemacht, haben sich überlegt, was passieren würde in einer Trennung. Und das waren dann immer die Worst-Case-Szenarien und meinten dann, naja, ich warte noch ein bisschen, bis das letzte Kind außer Haus ist oder bis ich jetzt nicht mehr so eine stressige Phase habe, weil ich muss ja gerade meine Eltern pflegen und meinen Beruf. Aber wenn eine ruhigere Phase kommt, sprich, wenn der richtige Moment dann da ist, wenn es sich richtig anfühlt, dann werde ich mich trennen. Da kann ich schon im Vorfeld sagen, dieser richtige Moment, der wird nie kommen. Ja, und zwar nicht, weil du zu schwach bist. Es mangelt dir auch nicht an Wissen, ja, was alles zu tun ist. Woran es bei fast allen Frauen scheitert, ist, sie geben sich selbst nicht die Erlaubnis dazu. Weil irgendwann haben sie gelernt, wenn ich mich für mich entscheide, dann zerbricht etwas. Ich bin dann schuld, ja, ich verliere alles, was ich mir aufgebaut habe. Vielleicht ist sie sogar die erste in der Familie, ja, die eine Scheidung in Betracht zieht und sie vielleicht auch durchzieht, weil in dieser Familie bleibt man halt zusammen, ne? Deshalb, es helfen keine Argumente, keine Listen, keine Kopfentscheidungen. Wogegen diese Frauen kämpfen, ist nicht gegen ihre Unentschlossenheit. Wogegen sie kämpfen, ist gegen ein altes Verbot, das ihnen nicht erlaubt, sich für sich zu entscheiden. Und zwar ohne Schuldgefühle. Und wenn sie das auflösen, dann können sie tatsächlich gehen. Die nächste Frage passt gleich dazu. Hier hat mich eine Followerin gefragt, was, wenn eine Trennung alles zerstört, was ich mir aufgebaut habe? Ich verstehe die Frage, ja, denn so eine Trennung bedeutet ja immer auch einen Abschied von einem Lebensentwurf, den man mal mit seinem Partner gesponnen hat. Und klar, ich verstehe auch so eine Trennung oder, ja, wenn man sich entscheidet, ich gehe jetzt, das fühlt sich so an, als stünde man vor der Wahl zwischen, ich sag mal, emotionalem Ersticken in der Beziehung und existenziellem Chaos nach der Trennung. Aber die Frage ist doch, wird wirklich alles zerstört? Klar bricht nach einer Trennung das Lebensmodell zusammen, aber nicht deine Fähigkeit, etwas aufzubauen. So eine Trennung nimmt dir doch nicht deine Erfahrung, nicht deine Kompetenz, nicht deine Resilienz und auch nicht deine Stärke. Unser Gehirn neigt in Angstzuständen dazu, in Extrem zu denken. Ja, und dann kommen so Sätze raus wie, wenn ich gehe, habe ich gar nichts mehr. Aber das stimmt fast nie. Du fängst nicht bei Null an. Das wird dir auch jede gute Scheidungsanwältin bestätigen. Ich gebe dir einen Tipp. Unterhalte dich doch mal mit Frauen, die sich von ihrem Partner getrennt haben und seit mindestens 2 Jahren getrennt sind. Ja, nicht die, die verlassen wurden. Unterhalte dich mit denen, die sich getrennt haben, weil sie es so entschieden haben. Und frage sie doch bitte mal, ob sie ihre Entscheidung bereut haben. Und frage sie auch, was sie seitdem dazu gewonnen haben. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum höre ich nicht auf mich, sondern auf ihn und organisiere und trage am Ende doch alles alleine? Das ist ein innerer Konflikt, den sehr, sehr viele Frauen in unglücklichen Beziehungen erleben. Sie spüren genau, was ihnen guttun würde, handeln aber völlig entgegen ihrer eigenen Intuition. Ja, dass sie am Ende dann doch wieder alles alleine organisieren und tragen, das liegt meistens an einer, ich würde mal sagen, Kombination aus gelernten Mustern, aus unbewussten Ängsten und der Dynamik der Beziehung selbst. Ja, diese Frau ist es vermutlich gewohnt, die Dinge, also oder dass Dinge nur funktionieren, wenn sie sie selbst in die Hand nimmt. Ja, das kann ein Kontrollmechanismus sein, also bevor hier das Chaos ausbricht und ich die schmerzhafte Erfahrung machen muss, dass von ihm nichts kommt, dann mache ich es doch lieber selber. Dadurch entlastet sie ihn kurzfristig von seiner Verantwortung. Sie zahlt aber langfristig mit ihrer eigenen Erschöpfung. Und hinzu kommt, tief in uns sitzt doch oft der kindliche Glaube, wenn ich nur genug leiste, mich gut um alles kümmere und keine Last bin, dann werde ich am Ende geliebt und gesehen. Ja, was in der Kindheit den Eltern galt, richtet sie dann heute auf den Partner. Dann achtet sie eben mehr auf seine Bedürfnisse, weil sie hofft, dass sich dadurch die Dynamik ändert oder er erkennt, was sie alles leistet. Und das ist nichts anderes als der Versuch, durch Anpassung eine Harmonie zu erzeugen, die die Beziehung von allein nicht hergibt. Eine andere Followerin hat mich gefragt, warum suche ich mir immer die falschen Männer aus? Ich glaube, wir suchen das, was wir kennen. Also wir suchen unsere Partner nicht mit der Ratio, auch nicht mit unserem Bewusstsein. Wir verlieben uns in das, was uns vertraut ist. Ja? Dein Unterbewusstsein sucht nicht nach dem Mann, der dir gut tut. Es sucht nach dem Mann, der sich ja vertraut anfühlt, wie so Zebrafohlen, ja, das seine Mutter an den Streifen erkennt. Und vertraut ist oft das, was du früh gelernt hast, auch wenn es dir wehtut. Wenn du zum Beispiel in einem System aufgewachsen bist, in dem Liebe an Bedingungen geknüpft ist, an Funktionieren, an Verzicht, dann fühlt sich ein Mann, der emotional verfügbar ist, der dich sieht, dich hält, natürlich erstmal fremd an. Nicht falsch, einfach nur fremd. Und Fremdes wird von unserem Nervensystem oft als unsicher gelesen. Und alles, was bekannt ist, also das, was du kennst, was dir vertraut vorkommt, das wird von deinem System als sicher gelesen. Deshalb ist natürlich die Frage nicht, warum hast du so einen schlechten Geschmack? Ja, die Frage ist, welches alte Beziehungsmuster wird hier wiederholt und bist du bereit, es aufzulösen? Nächste Frage. Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich nicht so funktioniere, wie es von mir erwartet wird? Also das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, entsteht fast nie, weil man tatsächlich schlecht zu seinen Kindern ist. Ja, es entsteht oft durch, ich sag mal, eine enorme Lücke zwischen der Realität des Mutterseins und den perfekten, oft unerreichbaren Erwartungen von außen. Oder auch den eigenen, ja, Erwartungen, den verinnerlichten Ansprüchen, die man an das Muttersein hat. Und dazu möchte ich dir sagen, Schlechte Mütter stellen sich diese Frage nicht. Du stellst dir diese Frage, weil du ständig prüfst, war ich genug? Habe ich richtig reagiert? Hätte ich geduldiger sein müssen? Und das kommt vermutlich nicht daher, dass du wirklich versagst. Das kommt daher, dass dir früh beigebracht wurde, Liebe und Wert hängen eben an Leistung. Auch als Mutter, auch im privatesten aller Bereiche. Also bewertest du dich selbst, bevor es jemand anderes tun kann. Und wenn du aufhörst, dich zu prüfen, verschwindet nicht deine Fürsorge. Es verschwindet nur die Erschöpfung, die entsteht, wenn man ständig gegen den eigenen Selbstzweifel auch noch ankämpft, neben den ganzen To-Dos, die du als Mutter sowieso schon zu tun hast. Und ich möchte dir noch etwas sagen. Kinder brauchen keine perfekte Mutter. Sie brauchen eine echte Mutter, ja, keinen funktionierenden Roboter. Wenn du für deine Kinder emotional greifbar bist, wenn du ihnen auch zeigen kannst, dass du auch mal erschöpft bist, ja, auch mal traurig, auch mal überfordert bist, ja, und das ihnen, ich sag mal, kindgerecht zu verstehen gibst, nicht im Sinne einer Parentifizierung, ja, nicht, dass sie jetzt die Aufgabe übernehmen müssen, dafür zu sorgen, dass es ihrer Mutter gut geht, das meine ich nicht, sondern dass du einfach auch mal sagen kannst, so, heute bin ich erschöpft, heute bin ich traurig, heute bin ich überfordert. Und deshalb gibt's heute Pizza. Punkt. Ja. Dann lernen nämlich Kinder etwas ganz Lebenswichtiges, dass Gefühle und Grenzen zum Leben dazugehören. Und zwar alle Gefühle. Ja. Nächste Frage. Warum fühle ich mich als Mutter wertlos, obwohl ich alles gebe? Es gibt zwei Dinge, die ich dazu sagen kann. Zum einen leben wir in einem System, wo Frauen und unter ihnen vor allem Mütter den größten Teil der Care-Arbeit leisten. Ja, Muttersein besteht zu einem riesigen Teil aus Arbeiten, die man erst sieht, wenn sie nicht gemacht werden. Also wie Wäsche waschen, das Trösten, Planen, Einkaufen. Ja, wenn alles läuft, dann gilt das meistens als selbstverständlich. Und es gibt am Ende des Tages keinen Applaus, keinen Bonus und meistens nicht mal mehr ein Danke vom Partner oder vom Umfeld. Blöd ist nur, dass das menschliche Gehirn Wert an Anerkennung koppelt. Und bleibt das aus, entsteht natürlich das Gefühl, wertlos zu sein. Wenn Mütter alles geben, bedeutet das meistens, dass sie nichts mehr für sich selbst übrig haben. Und dann dauert es oft nicht mehr lange, bis sie sagen, ich habe mich selbst verloren. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Wenn du deinen Wert an die Bestätigung von außen koppelst, dann wird der statistisch gesehen ausbleiben. Schau mal, du hast das Größte geleistet, was ein Körper leisten kann. Und trotzdem kam kein Rückhalt, keine Anerkennung, vielleicht sogar Verachtung, weil du nicht sofort wieder funktioniert hast, wie man es von dir erwartet. Und das hinterlässt eine seltsame Rechnung. Ich gebe alles und trotzdem bin ich nichts wert. Und diese Rechnung, kann ich dir sagen, meine Liebe, war niemals richtig. Dein Wert war nie an Anerkennung von außen gebunden. Der ist immer da, auch dann, wenn ihn niemand sieht. Und das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, dass du ihn erkennst. Nächste Frage. Warum können Männer keine echte Empathie zeigen und flüchten bei Konflikten? Ich würde das nicht pauschalisieren. Manche Männer können es nicht, weil sie es nie lernen mussten oder durften, sage ich mal. Ja? Und dann ist Flucht oft die einzige Konfliktstrategie, die ihnen selbst beigebracht wurde, durch den Vater, der genauso geflüchtet ist, oder durch ein System, das Gefühl mit Schwäche gleichgesetzt hat. Und hinzu kommt, Männer sind oft darauf konditioniert, Problemlöser zu sein. Ja, welche Frau kennt das nicht? Man kommt mit einem Thema zum Mann und er schlägt seinen Lösungskatalog auf. Und wenn eine Frau ihren emotionalen Schmerz ausdrückt, dann hört der Mann ganz oft nicht eine Emotion, sondern eine Kritik. oder eine für ihn unlösbare Aufgabe, ja. Und da er den Schmerz nicht sofort reparieren kann, entsteht im Mann dann häufig so ein tiefes Gefühl von Ohnmacht und Unzulänglichkeit. Und um diesem schmerzhaften Gefühl des Versagens zu entkommen, entzieht er sich dann eben dem Gespräch. Aber die eigentliche Frage für dich ist doch eine andere. Warum bleibst du in Kontakt mit jemandem, der immer wieder flüchtet, statt zu fragen, was du selbst brauchst, um zu bleiben oder zu gehen? Ja, sein Rückzug ist doch sein Muster. Aber deine Reaktion darauf, warten, hoffen, es ihm leichter machen, das ist deins. Und solange du glaubst, du könntest ihn zur Empathie erziehen, nimmst du die Mama-Rolle ein. Und übrigens, Empathie kann man nicht einfordern. Man kann nur entscheiden, wie lange man auf sie wartet. Ja? Nächste Frage. Warum verrät mich mein Mann für die Anerkennung seiner Familie? Ganz einfach, weil er immer noch an der Nabelschnur hängt. Ja? Er ist vielleicht chronologisch erwachsen, aber psychologisch noch ein Kind. Dass sich das wie Verrat anfühlt, ist völlig verständlich, denn seine Herkunftsfamilie hat ja immer noch die erste Priorität und das tut natürlich weh. Wichtig für dich zu verstehen ist, das hat im Grunde nichts mit seiner Liebe zu dir zu tun. Ja? Wenn ein Mann sich nicht erfolgreich von seiner Herkunftsfamilie abgelöst hat, dann sucht sein inneres Kind dort immer noch nach bedingungsloser Liebe. Und die Angst deines Mannes vor diesem Liebesentzug ist vielleicht so riesig, dass er den Weg des geringsten Widerstands wählt. Er stellt sich auf die Seite seiner Familie, weil er unbewusst davon ausgeht, dass deine Liebe zu ihm sicherer ist und du ihm eher verzeihst als seine Familie. Das erklärt es, entschuldigt es aber nicht, ja? In einer gesunden Beziehungsdynamik gilt das Prinzip, die neue Familie, also du und eure Kinder, hat Priorität vor der Herkunftsfamilie. Und wenn dein Mann das nicht lebt, also dich und eure Kinder in die zweite Reihe stellt, dann musst du das nicht klaglos hinnehmen. Ja, natürlich kannst du ihn nicht zwingen, sich von seinen Eltern zu lösen, aber du kannst ganz klar definieren, wo deine Schmerzgrenze liegt. Ja? Warum zweifle ich ständig an meinen Entscheidungen und Reaktionen? Mir fallen dazu 4 Gründe ein. Erstens, wenn du in einer Beziehung lebst oder in einer Familie aufgewachsen bist, in der deine Gefühle und Reaktionen regelmäßig heruntergespielt, verdreht oder als übertrieben und zu empfindlich dargestellt wurden, hinterlässt das natürlich tiefe Spuren. Also wenn du oft genug gehört hast, das habe ich so nie gesagt, das bildest du dir alles nur ein oder du übertreibst mal wieder maßlos und so weiter, dann fängt dein Gehirn irgendwann an, die eigene Wahrnehmung zu sabotieren. Ja, du zweifelst dann an deinem Verstand, statt an dem toxischen Verhalten deines Gegenübers. Der zweite Grund, wer früh gelernt hat, dass Liebe und Sicherheit davon abhängen, wie gut man die Erwartungen der anderen erfüllt, verlagert seinen inneren Kompass eben nach außen. Ja, du fragst eben nicht, was tut mir gut, sondern wie reagiert der andere darauf? Macht ihn das vielleicht wütend? Enttäusche ich jemanden? Und da du die Reaktion der anderen nicht kontrollieren kannst, gerätst du so in eine endlose Gedankenschleife aus Zweifeln. Drittens, du hast Angst vor möglichen Konsequenzen. Ja? Und diese Angst hält dich in deiner Komfortzone. Ja? Da, wo es noch schön kuschelig ist und sich sicher anfühlt. Und solange du zweifelst, musst du ja nicht handeln und riskierst auch scheinbar keinen Fehler. Und der letzte Grund, egal welche Entscheidung du treffen musst, dein Körper sendet dir meistens sofort ein klares Signal. Zum Beispiel, ich sag mal so ein enge Gefühl in der Brust oder du spürst im Bauch zieht sich etwas zusammen. Und wenn du dieses Signal überhörst und ein rationaler Verstand sofort mit Begründung kommt, die logisch erscheint, er meint es sicher nicht so, ich muss mehr Geduld haben und so weiter, dann entsteht eine Kluft. Und je öfter du dein Bauchgefühl ignorierst, desto leiser wird es und desto lauter werden die ewig kreisenden Gedanken in deinem Kopf. Warum meide ich Menschen, seit ich zugenommen habe? Also, auch hier ähnlich, ja, wenn dein Wert einmal daran hing, wie du aussiehst oder funktionierst, wird jede Abweichung davon sofort zur Bedrohung, ja, auch wenn niemand etwas gesagt hat. Das Meiden von Menschen, das fühlt sich nach Schutz an, weil Scham ist eine der isolierendsten, kann man das so sagen? Ja, also eine Emotion, die am stärksten isoliert, ja, während Trauer oder Wut nach außen noch gezeigt werden können, naja, bei Frauen die Wut nicht unbedingt, ja, aber Scham zwingt uns dazu, uns zu verstecken, uns unsichtbar zu machen. Aber die Angst darunter, die ist viel älter, ja, werde ich noch akzeptiert, wenn ich nicht mehr der Norm entspreche, die mir früher so viel Sicherheit gegeben hat? Und dieses Verstecken, das schützt dich kurzfristig vor der Angst, aber es füttert langfristig die Scham. Und je länger du Menschen meidest, desto mehr signalisierst du deinem Unterbewusstsein, dass dein Körper der Grund sein muss, sich zu verstecken. Ja, aber dein Wert als Freundin, als Gesprächspartnerin, als Frau, Ehefrau, als Partnerin, ja, oder einfach nur als Mensch hat sich doch durch kein einziges Gramm auf der Waage verändert. Warum kann ich nicht aufhören, mich für meinen Körper zu verurteilen? Weil Selbstverurteilung sich wie Kontrolle anfühlt. Ja? Denn solange du dich selbst richtest, hast du das Gefühl, dem Urteil der anderen zuvorzukommen. Als könntest du dich so davor schützen, ja, wenn du zuerst diejenige bist, die das Urteil fällt. Und das ist ein alter Trick unseres Nervensystems. Ja. Wer sich selbst am härtesten bewertet, glaubt, die Kontrolle zu behalten. Und das Problem ist, es schützt dich ja vor nichts. Es hält dich nur in einem Kampf gegen dich selbst gefangen, der nie endet, weil kein äußeres Urteil je eintrifft, dass man abwehren müsste. Das Urteil ist ja schon da. Und der Ausweg, der ist übrigens nicht mehr Disziplin gegenüber deinem Körper. Der Ausweg ist zu verstehen, wessen Stimme das eigentlich ist, die dich so hart bewertet und warum du sie so lange für deine eigene gehalten hast. Dein Körper ist nicht dein Feind. Dein Körper ist nur der unschuldige Übersetzer, die Bühne und aktuell dein Kriegsschauplatz. Wie erklärst du dir das Revival des 90er Zero-Size-Warn-Trends? Also, wenn ich mir diesen Trend anschaue, dann denke ich immer auch automatisch an Ozempic oder wie diese anderen Mittel jetzt auch heißen, die neu zugelassen sind. Und im Grunde genommen ist es ja genau das Mittel, wonach alle gesucht haben. Einfach nur eine Pille, und der Hunger ist weg und in diesem Fall eben eine wöchentliche Spritze. Keine Anstrengung, ich muss mich nicht mit meinen Gewohnheiten auseinandersetzen und ach naja, die paar Nebenwirkungen, ne? Die nehmen wir doch gerne in Kauf. Hauptsache, ich bin schlank, wie die Promis es uns vormachen. Und ich will nicht gegen Ozempic schießen, ja, weil für Diabetiker und adipöse Menschen ist das wirklich ein tolles Mittel, ja. Aber ich glaube, bei gesunden Frauen fördert es vor allem eins, eine Körperschemastörung. Ja, das ist eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Haben viele Frauen tatsächlich, die mit Essstörungen zu kämpfen haben. Und um mal die Frage zu beantworten, ich glaube, diesen Trend gäbe es ohne Ozempic oder vergleichbare Mittel heute nicht. Und ich halte ihn für gefährlich, für absolut nicht gesund. Und ich glaube, wir werden alle in 1 bis 2 Jahren sehen, wie diese ganzen abgemagerten Promis wieder an Gewicht zunehmen. Es sei denn, sie wollen dieses Mittel dauerhaft nehmen. Wir wissen ja heute, dass nach ein paar Wochen oder auch innerhalb eines Jahres das ganze Gewicht wieder drauf ist, ja, wenn das Mittel abgesetzt wurde. Der Appetit kommt zurück, auch das Gewicht kehrt zurück, nur leider nicht die Muskeln, die man durch diese starke Abnahme eben auch verloren hat. Und gerade wir Frauen, wir sollten zusehen, unsere Muskeln zu erhalten. Ja? Fett abnehmen, kein Problem, aber unsere Muskeln sollten wir nicht dafür hergeben, um möglichst skinny in einer Jeans oder in einem Kleid auszusehen. Also, ich würde auf jeden Fall die Finger davon lassen und mir das Thema darunter anschauen. Ja, sofern du überhaupt ein Thema damit hast, dass du es langfristig für dich löst. Warum esse ich zu viel? Ja? Warum snacke ich immer wieder zwischendurch? Wo in meinem Leben werde ich einfach niemals satt und bin immer hungrig? Und das Muster dann langfristig aufzulösen und für mich gesunde Gewohnheiten etablieren und auch ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper. Dann ist dir auch egal, welcher Trend gerade aktuell ist. Wir Frauenkörper, unsere Frauenkörper sind so toll und so verschieden, die passen eh nicht in einen Trend. Ja, da kann nur jede Frau dran verzweifeln. Warum habe ich ständig ein schlechtes Gewissen, obwohl ich niemandem etwas schulde? Also, das klingt nach einem chronischen Schuldgefühl ohne Ankläger. Dein Verstand weiß das ja, aber dein Nervensystem nicht. Und das sendet dir offensichtlich ununterbrochen das Signal, du hast etwas falsch gemacht, du bist in Gefahr. Ich glaube, viele Frauen wurden in Systemen groß, in denen Schuld und schlechtes Gewissen als Instrumente der Kontrolle und Manipulation genutzt wurden. Also, wenn du gelernt hast, dass du dafür verantwortlich bist, ob es der Mutter gut geht, ob der Vater wütend wird oder ob dein Partner unzufrieden ist, ob wie es deiner Lehrerin gerade vorne an der Tafel geht, dann verknüpft dein Gehirn, ich sag mal, Ruhe mit Gefahr. Wenn du niemanden etwas schuldest, fühlt sich das für dein Unterbewusstsein ungewohnt und unsicherer an, als permanent in Halb-Acht-Stellung zu sein. Denn diese permanente Halb-Acht-Stellung, die kennst du ja, das ist ja das Vertraute. Und Bekanntes wirkt vertraut und Vertrautes, egal ob gut oder schlecht, wird als sicher eingestuft. Ja. Warum verschwindet das schlechte Gewissen nicht, selbst wenn ich Kontakt vermeide? Weil das Gewissen nicht an Kontakt gebunden ist, sondern an ein inneres Bild davon, was du deiner Familie schuldest. Ja, du kannst den Anruf nicht abnehmen, du kannst WhatsApp-Nachrichten ignorieren, du kannst die Distanz vergrößern. Aber das Gefühl bleibt ja trotzdem da, ja, weil es eben nicht an die reale Begegnung ausgelöst wird, sondern durch eine innere Instanz. Du hast die Erwartungen, Bewertungen oder potenziellen Vorwürfe der anderen Menschen so tief verinnerlicht, dass dein eigenes Gehirn ja schon den Part des Anklägers übernimmt. Also brauchen diese Menschen auch nicht mehr physisch anwesend sein, um ein schlechtes Gewissen bei dir zu erzeugen. Deshalb hilft Vermeidung des Kontakts auch nur kurzfristig und manchmal oft gar nicht. Ja, manche fühlen sich gerade dann am schuldigsten, wenn sie sich bewusst entziehen. Ja, was wirklich hilft, ist, das Muster, das darunter liegt, aufzulösen. Was, wenn ich die Erste in meiner Familie bin, die einen anderen Weg geht? Die Erste zu sein, die ein grenzübergreifendes Muster durchbricht, ja, sei es durch eine Trennung, durch den Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit, den Verzicht auf ständige Anpassung, das kann sich wie Verrat anfühlen. Und warum? Es gibt in jeder Familie unsichtbare Regeln und ein sogenanntes Familiengewissen. Und gegen das hat niemand zu verstoßen. Ja, Systeme, also auch Familien, haben eine eingebaute Tendenz, Abweichungen sofort als Bedrohung zu erleben. Ja, und wenn du einen neuen Weg gehst, dann funktionierst du nicht mehr nach den alten Regeln. Und das kann sich dann für alle anderen im System wie Verrat anfühlen, auch wenn du niemanden verraten hast. Und natürlich interpretieren wir dann die Reaktion der Familie als, die wollen mich klein halten. Es kann aber auch sein, dass sie dich einfach nur schützen wollen, nämlich vor dem Verlust der Zugehörigkeit. Und das ist das älteste aller Überlebensbedürfnisse. Seinen eigenen Weg zu gehen fühlt sich oft unendlich schwer an und ist es auch, ja, weil du ja nicht nur gegen deine eigenen Ängste kämpfst, sondern gegen das unsichtbare Gesetz deines gesamten Familiensystems. Und die Erste zu sein bedeutet, dass du die Pionierin deines eigenen Lebens bist. Und das macht mitunter auch einsam, ja. Und wenn du diesen Weg gehst, gehst du ihn für dich. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass du auf den Applaus von deiner Familie verzichten darfst. Und nicht nur der Applaus deiner eigenen Familie, sondern auch deines Freundeskreises möglicherweise. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen. Aber keine Sorge, es werden neue Freundschaften entstehen. Und vielleicht auch Systeme, in denen du wachsen darfst. Und die sich auch nach Geborgenheit und Sicherheit anfühlen können. Warum suche ich Bestätigung immer im Außen statt in mir? Weil dir früh vermittelt wurde, dass dein Wert von anderen festgestellt wird, nicht von dir selbst. Ja? Um Selbstwert in sich zu spüren, also um in sich zu spüren, ich bin etwas wert, brauchen wir oder haben wir in der Kindheit Bezugspersonen gebraucht, die uns positiv spiegeln, ja, die uns sagen, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Freude und du bist genau richtig so, wie du bist. Und wenn dieser Bezug fehlt, also fehlt diese emotionale Resonanz oder war sie dann womöglich noch von Kritik und Strafe geprägt, dann bleibt eben dieser innere Spiegel leer. Und viele Menschen versuchen dann, diese schmerzhafte innere Leere durch das Applaudieren von außen zu betäuben. Aber das Suchen im Außen ist wie das Trinken von Salzwasser. Je mehr du davon bekommst, desto größer wird der Durst. Und die Befreiung beginnt in dem Moment, in dem du den Fokus radikal umkehrst. Warum macht mangelndes Geld mein Selbstwertgefühl kaputt? Wir wachsen ja in einem kapitalistischen System auf, ja, das uns von klein auf unbewusst die Botschaft vermittelt hat, wer viel leistet und viel wert ist, verdient auch viel. Unsere Gesellschaft verknüpft Geld psychologisch eng mit Sicherheit, Zugehörigkeit, Autonomie, Erfolg und sogar Würde. Keine Frage, Geldnot ist eine reale, extrem belastende Situation. Aber sie sagt nichts darüber aus, wer du bist. Und schon gar nichts über deinen Wert. Diese Dinge zu entkoppeln, ist die eigentliche Arbeit. Nicht den Kontostand aufzufüllen, den kannst du trotzdem auffüllen. Aber dein Kontostand ist nur eine Zahl, die deine aktuelle wirtschaftliche Situation beschreibt. Sie ist überhaupt kein Zeugnis über deinen Charakter, über deine Persönlichkeit oder auch über dein Potenzial, geschweige denn über deinen Wert. Warum gebe ich anderen Macht über mich, obwohl ich das gar nicht will? Ich vermute mal, weil Kleinsein einmal eine sichere Strategie von dir war. Ja, wer sich unterordnet, wird nicht abgelehnt, nicht verlassen, nicht bestraft. Möglicherweise hast du das sehr früh gelernt. Macht abzugeben war kein Fehler. Das war eine Anpassung, ein System, in dem eigene Bedürfnisse riskant waren. Und wichtig für dich zu erkennen ist, heute brauchst du diese Strategie nicht mehr. Weil die Menschen, denen du heute Macht gibst, sind ja nicht die, vor denen du dich damals schützen musstest oder vor denen du dich überhaupt schützen musst. Trotzdem greift das alte Programm automatisch, ja, weil dein Nervensystem nicht zwischen damals und heute unterscheidet. Es reagiert nur auf das, was sich bekannt anfühlt. Und solange dieses Muster nicht aufgelöst ist, wirst du dich immer wieder klein machen, egal wie oft dein Kopf sagt, das will ich nicht mehr. Weil Wissen reicht hier nicht aus. Es braucht die Arbeit an der Wurzel. Dort, wo Kleinsein einmal deine Überlebensstrategie wurde. Nimmst du dir genug Auszeiten? Ja, mittlerweile schon. Das war natürlich nicht immer so. Früher war ich vor allem oder habe ich vor allem darauf geachtet, dass alle anderen gut versorgt waren. Und erst wenn sie das waren, dann konnte ich mich auch entspannen. Das ist heute aber nicht mehr so. Ja, heute stelle ich meine Bedürfnisse überhaupt nicht mehr hinten an. Also heute weiß ich natürlich, wie wichtig es nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld ist, wenn meine Batterien aufgeladen sind, wenn es mir gut geht und dass es mir gut geht, dafür bin ich allein verantwortlich. Niemand sonst hier in meinem System. Warum reicht Selbstreflexion allein nicht, um wirklich anders zu handeln? Zum Thema Selbstreflexion. Ich finde, Selbstreflexion ist so ein wahnsinnig wichtiges Tool, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist eine Kompetenz, ja. Wenn du das kannst, kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen. Ich finde ja, das sollte ein Unterrichtsfach in der Schule sein. Allerdings wird es nur sehr wenige Lehrer geben, die das unterrichten können, mal davon abgesehen. Aber Selbstreflexion alleine ist wie Trockenschwimmen, ja. Du kannst alles über das Schwimmen verstehen, aber beherrschen wirst du es nicht, solange du am Beckenrand stehst. Anders zu handeln bedeutet manchmal auch einfach ins kalte Wasser zu springen. Und selbst wenn du so viel darüber nachgedacht, interpretiert, analysiert hast und das Muster erkennst und perfekt analysieren kannst, dein Unterbewusstsein steuert es. Und wenn beide, also Bewusstsein und Unterbewusstsein, gegeneinander arbeiten, gewinnt fast immer dein Unterbewusstsein. Weil es eben älter, schneller und tiefer verankert ist als jeder gute Vorsatz. Das heißt, wenn in deinem Unterbewusstsein ein Programm läuft, das gegen alles arbeitet, was du in deiner Selbstreflexion schon erkannt hast, das Unterbewusstsein ist stärker. Es ist schneller, es verbraucht kaum Energie und wir Menschen sind eben Energiesparwesen. Und wenn du aber wissen willst, wie du deine Muster durchbrechen kannst, dann schau dir gerne meine kostenfreie Schulung dazu an. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Das waren jetzt 20 Fragen im Schnelldurchlauf beantwortet. Ich danke euch allen da draußen, die ihr so mitgemacht habt und mir diese Fragen gestellt habt. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Das war Ivalon Moments und hab noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.